So, schönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Willkommen im Kepler Salon. Heute sehe ich eine Menge frischer, neuer Gesichter, die ich noch nicht gesehen habe. Deshalb erfolgt nun die Ansprache: Werdet bitte Leute, die ihr dieses Format schätzt und lieb habt, Freunde des Kepler Salons. So, Ende des Vorgesangs. Wir sind heute hier zusammengekommen, um eine Reise durch Europa zu unternehmen, die auf sehr unübliche Weise zustande kam. Wir haben ja draußen schon die ersten Vorboten des Frühlings, wie Sie vielleicht erkannt haben, und da liegt es nahe, dass der Gedanke zum Frischgemüse abwandert, und dieses Frischgemüse, das uns ja erstaunlicherweise das ganze Jahr über im Supermarkt entgegenleuchtet in allen Farben, das ist vielleicht so frisch nicht und kommt aus Gegenden, die gar nicht so fein sind, wo es Arbeitsbedingungen gibt, die nicht in Ordnung sind, und die Produktionsbedingungen. Das wollen wir uns heute alles anschauen. In Sachen Frischgemüse, mein Name ist Klaus Butting, ich bin der Wissenschaftsredakteur der Oberösterreichischen Nachrichten und bin heute der Gastgeber, und es freut mich ganz außerordentlich, heute einen Gast aus Berlin zu haben. Frisch von dort eingeflogen wie eine Flugmango aus Thailand ist Annemieke Hendricks, die das schöne Buch Tomaten, die wahre Identität unseres Frischgemüses geschrieben hat. Wir haben einen Büchertisch, da können Sie sich nachher gütlich tun. Und Annemieke ist heute bei uns und wird uns über die Tomate und die Mythen, die sich um sie ranken, berichten. Feuer frei. Willkommen in Linz. Willkommen in Linz. Und damit ist der Gesprächsball schon bei Ihnen. Die Tomate.
Ja, ich möchte anfangen zu sagen, dass ich schon verstanden habe, welch eine große Ehre es ist, um in dem Kepler Salon sprechen zu dürfen. Und toll, dass so viele Linzer und vielleicht auch Leute aus der Umgebung hier gekommen sind. Ich werde etwas erzählen, etwas lesen, und dann ist es sehr schön, wenn wir alle diskutieren können. Ich kann nur ein paar Ansätze geben. Eigentlich bin ich überhaupt kein Tomatenfreak. Ich habe kein Promobuch über Tomaten geschrieben und schon gar nicht über niederländische Tomaten, obwohl sie nicht so schlecht sind wie ihren Ruf. Ich werde zunächst mal anfangen, was ganz Kleines über, natürlich, man kann nicht darum herum, die Wasserbombe zu lesen, ein paar Zeilen, wie das losging 1994. Aber zunächst muss ich sagen, dass ich bin eigentlich in Menschen interessiert. Ich schreibe Bücher, die in Europa spielen, in Deutschland, Österreich, Niederlande, Rumänien, Ungarn. Auch in diesem Buch, dort bin ich nämlich auf die Tomate gestoßen, und da kamen viele Fragen, wieso zum Beispiel so massenhaft niederländische Tomaten im Agrarwirtschaftsland Rumänien herumliegen, aus den Niederlanden, und sogar in der Saison noch billiger sind als die rumänische Tomaten. So hat eigentlich dieses Projekt angefangen, und ich muss gestehen, es hat mir viele Jahre gekostet, bis ich alle Antworten gefunden habe. Als ich in dieser Tomatenwelt runtergetaucht bin, und das habe ich gemacht, weil die Tomate ein wunderbares Symbol ist für es. Die Tomate bekommt sehr viel schöne Sachen zugedichtet: Unschuld, Gesundheit. Aber auch viele schlechte, na, gibt es nun diese genetisch modifizierte Tomate, oder wie der Standard geschrieben hat, gibt es bestrahlte Tomaten? Ich sage schon vorher, nein, gibt es alles nicht. Aber es gibt auch viele Mythen, speziell die niederländische Tomate wird als was Hochtechnologisches und Gefährliches gesehen. Ich wollte auch mal wissen, was da dran war. Und ich habe eigentlich in all diesen Ländern mit Leuten gesprochen, die sich mit der Tomate beschäftigt haben, von Händler und Züchtern bis Lobbyisten, Aktivisten, Öko-Leute, Politikern, alles Mögliche. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ja, diese Tomate ist wirklich ein tolles Symbol, um zu verstehen, was alles in Europa los ist. Mal ganz kurz, damit Sie einen Eindruck bekommen, ich fange an mit mit den Samen. Denn das war für mich eigentlich das meist Erstaunliche, wie wichtig, wir reden alle von frischen Tomaten, aber die Samen, die sind wirklich das Allerwichtigste. Und ich wusste das gar nicht, habe dann entdeckt, dass etwa ein Drittel der weltweit kommerziell verhandelte Tomatensamen aus den Niederlanden stammen. Das heißt, sie stammen nicht aus den Niederlanden, sie kommen überall aus der Welt her und werden dann in den Niederlanden veredelt, entwickelt, weiter verbessert. Das war für mich was total Erstaunliches, hier spricht man von österreichischen Tomaten. In Deutschland spricht man ganz gern von deutschen Tomaten. Die Niederländer sprechen eigentlich, ich bin Niederländerin, nur wir sind nicht so interessiert in nationale Tomaten. Ich bin groß geworden in Den Haag beim Westland da stehen immer diese riesigen Tomatengewächshäuser, das war in meiner Jugend schon so. Wir haben doch wirklich nie gedacht, das sind unsere lokalen Tomaten. Das ist jetzt natürlich sehr trendy, lokale Tomaten. Aber wir hatten sie neben der Tür. Und übrigens, die haben vor 40 Jahren wirklich, wirklich nicht besser geschmeckt als heute. Es gab zwei Sorten eigentlich, beide diese großen roten Tomaten. Und meine beste Freundin hat sie immer mit Zucker gegessen und ich mit Salz, dann ging es. Aber wir hatten doch keine Idee. Also es wird so viel geklagt über die Tomaten heute. Es wird alles immer schlechter, ne? Hört man nicht nur bei Tomaten übrigens. Und wenn man dann sieht, wie wahnsinnig groß das Angebot ist und es gibt sehr viele schlechte Tomaten. Ich sage immer, die Wasserbombe, die gibt es immer noch. Nicht nur niederländische, auch spanische, auch ich wage mich kaum zu sagen, österreichische, deutsche auf jeden Fall. Die Wasserbombe gibt es. Aber wenn man die meist exotischen Tomaten heute, im Winter ein bisschen weniger, aber auch noch, im Supermarkt, aber auch auf dem Markt und sogar im Spezialladen liegen sieht, herumliegen, zum Beispiel die kleinen Schnacktomaten, gelbe, grüne, alle möglichen Sorten. Und die heißen dann manchmal Cortez-Tomaten, wie bei den Azteken und so, dann kann man sicher sein, dass sie aus den Niederlanden kommen. Die meist exotischen Tomaten, da lässt man sich gerne Ehre führen, die stammen oft aus den Niederlanden. Und da rede ich noch nicht mal von dem Samen, die auch schon aus den Niederlanden kommen. Ich war mal in einem Tomatengewächshaus in Schleswig-Holstein. Und da war ein sehr netter Verkaufsleiter und dann habe ich mal gefragt, was ist nun eigentlich deutsch an ihre Tomaten? Na, hat er gesagt, die wachsen hier auf deutschem Boden. Sie wachsen zwar nicht auf Boden, sondern auf Steinwolle, aber zufällig kommt er aus Deutschland. Die deutsche Sonne bescheint sie, nicht wahr? Aber er hat schon gespürt, wo ich auf hinaus wollte und hat gesagt, wenn man es philosophisch betrachtet, die Semlingen, also die Samen unserer Tomaten, die kommen aus den Niederlanden und die ganze Technologie hier, das ganze Gewächshaus, ist auch niederländisch und die gute Tierchen, die hier herumfliegen, die Hummeln auch, um sie zu bestäuben, alles holländisch. Wenn Sie es so betrachten, sind eigentlich nur die Schädlinge richtig deutsch. Also ich versuche in meinem Buch sehr viel Mythen über die Tomate zu entkräften und dafür habe ich wirklich Jahre gebraucht.
Tja, wie lange recherchiert? Das ist sehr erstaunlich.
Ich denke 5 bis 7 Jahre, nicht vollzeitig. Das war in den letzten 3 Jahren dann der Fall. Und ich habe zunächst ein Buch auf Niederländisch geschrieben und dann habe ich für einen Berliner Verlag, Bebra Verlag, das Buch völlig umgeschrieben auf Deutsch und habe sehr viele Beispiele und interessante neue Wissenswertigkeiten aus Deutschland und Österreich noch hinzugefügt. Zum Beispiel ganze Kapitel Schaden, das Nachhaltigkeitskapitel, ist ganz neu, spielt voll in Österreich ab und vielleicht würde ich einen sehr kleinen Teil daraus lesen. Und das ist interessant, finde ich, vielleicht für Sie, weil das hier im Burgenland spielt und es um niederländisch-österreichische Verhältnisse geht. Ich war bei, Sie kennen ihn wahrscheinlich, bei Erich Stekowicz zum Besuch. Ja, der ist hier ein Held und der ist auch sehr lustig. Ich habe mich auch sehr amüsiert. Ich habe dann auch einige kritische Fragen gestellt. Wo habe ich diese grüne Zettel? Die hatte ich doch reingelegt. Mal gucken. Ah, hier, ja, genau. Ah ja, zunächst nochmal, die Kapitel sind Samen, Gewächshaus. Denkt man, oh, das ist sehr langweilig, aber das war eine der meist lustigen Erfahrungen. Gewächshaus, Zucht, Schaden dann. Schaden fängt an mit die verbrauchte Phrase Nachhaltigkeit, peinliche Wahrheiten aus Wien, werde ich nicht lesen jetzt. Gute Sorten, alte Sorten, Fragezeichen, Österreich im Bann der Nostalgie. Und dann local for local, die Stadttomate als Missverständnis. Gut, ich werde das gleich lesen. Dann ein Kapitel Arbeit. Unter anderem Sklaverei gibt es noch, Südeuropas Tomatenplantagen. Dann Geld, über die bizarre Welt der EU-Subventionen. Dann Geschmack, denn wir haben alle Ideen über Gesundheit und Gift und alle möglichen, die Tomate als Lebenselixier. Da entkräfte ich so einiges. Zum Schluss der Wahnsinn des europäischen Marktes und darüber werde ich gleich noch was sagen. Aber gut, gute Sorten, alte Sorten, Fragezeichen, Österreich im Bann der Nostalgie. Da steht Erich Stekowicz an einem trüben Junimorgen in seinem weltläufigen Tomatenfeld. Die schaffen das schon, sagt er ohne einen Hauch von Verdruss. Die Pflanzen, die hier im österreichischen Frauenkirchen aus breite Sträucher wachsen, liegen welk herum. Es regnet und stürmt in diesen ersten Sommertagen 2013 wie an einem holländischen Märztag. Und die Temperatur ist dementsprechend niedrig. 10 Kilometer weiter spielt ein Surfer auf dem aufgewühlten Neusiedlersee mit seinem Leben. Durch diesen See läuft die Grenze zu Ungarn. Das Burgenland ist Österreichs flaches Ende. Auf der Ebene gedeihen die Tomaten von Erich Stekowicz im Prinzip gut, sagt er. Diese Feldtomaten werden eh verarbeitet. Sie müssen also nicht schön ausschauen. Gleiches gilt für die über 500 meist alten Sorten, die er jährlich in seinen Folienhäusern, wie er sie nennt, anbaut. 3/4 seiner besonderen alten Tomatensorten landen auf einen großen Haufen. Sie werden auf seinem Schäferhof größtenteils zu Chutney verarbeitet, in Essig eingelegt oder getrocknet. Die einzelnen Tomaten mit ihren geschmacklichen Besonderheiten sind dann verloren. Es gehe halt nicht anders, denn frisch seien sie nicht lange haltbar, erklärt Stekowicz. Leben von frischen Tomaten, wie Oma sie im Garten angebaut hat, das ist ein romantisches Märchen, das wir Österreicher lieben. Naja, ein paar der besten Tomaten schaffen es immerhin in die Speisen eines Burgenländer Spitzenkochs. Zitat, diese Tomate kann man nicht nach Wien transportieren, sagt Stekowicz. Wer sie haben will, der kommt hierher und kauft, was gerade reif ist. Dazu muss der Wiener eine nicht gerade nachhaltige Strecke mit seinem Wagen zurücklegen. Die alten Landrassen, die Stekowicz unter Folie anbaut, sind schlicht als das Nebenprodukt seiner Samenbank, die tausende von Sorten enthält. Er züchtet sie just wegen ihrer Samen, für die Zukunft, für die nächsten Menschengenerationen. Immer wieder, denn jedes Jahr hat seine Eigenarten, die genauestens protokolliert werden. Zitat, die Tomaten hier im Folienhaus wachsen alphabetisch, erklärt er grinsend. Wir tauschen uns mit anderen Sammlungen aus, wie Arche Noach hier in Österreich oder auch privaten, überall. Zum Glück gibt es viele Retter der alten Sorten. Erich Stekowicz ist in Österreich ein Phänomen. Ja, das werde ich dann nicht lesen, das wissen Sie. Stekowicz man sagt eigentlich Stekovic, ne? Oder sie sagt nur Stekovic, zeigt sich bei den vielen Führungen über Hof und Gelände als ein wahrer Prediger, ist er auch ursprünglich. Nur hat dabei die Tomate die Rolle des guten Gottes übernommen. Zitat, hier kommen Gruppen mit Hobbygärtnern, die sehr militant sind, erläutert er. Schau, die Tomatenpflanze ist sehr anpassungsfähig und man kann sie trainieren. Ich erkläre den Leuten immer wieder, dass man die Pflanzen im Freien nicht gießen soll. Mit ihren starken, langen Wurzeln holen sie sich selbst alles aus dem Boden heraus, auch die wertvollsten Mineralien. Aber Hobbygärtner sind unbeirrbar. Sie sind sehr beratungsresistente Menschen. Lieber empfängt er Gruppen, von denen er selber etwas dazulernt, ergänzt er. Menschen, die sich kulinarisch interessieren, nicht nur Spitzenküche. Oder Ausländer, die ihre Erfahrungen von überall her einbringen. Ich hatte hier eine Gruppe niederländischer Big Player aus dem Gartenbau. Die haben sich sehr bedankt. Und hat er sich umgekehrt auch die Tomatenzucht in Holland angeschaut? Ja, wie soll ich das sagen? Wenn jemand gerne Ski fährt, tut er nicht gut daran, ans Meer zu fahren. Er assoziiert die niederländische Tomatenzucht nicht mit guten Dingen. Ich will nicht das Wort Vergewaltigung in den Mund nehmen, aber er versucht es neutral. Sie haben einen ganz anderen Zugang zur Tomaten gefunden. Aber wertfrei ist nicht so seine Art, den ich furchtbar finde. Das hat diese Kulturpflanze nicht verdient. Es folgt eine kleine Predigt über 100.000 potenzielle Geschmacksvarianten, über so viele Möglichkeiten, um den Menschen Gutes zu tun, die man im Polder auf 10 Hybridsorten herunterreduziert hat. Und sie haben alle nur 3 Eigenschaften, ertragreich, transportfähig, lagerfähig. Geschmack ist nicht dabei. Übertreibt er nicht ein wenig? Mittlerweile gibt es doch auch genug geschmacksvollere niederländische Tomaten. Allein der Samenveräter Rijk Zwaan hat schon etwa 100 Tomatenrassen registriert. Und nein, gar nicht, unterbricht Stekovic und verfolgt seine Anklage gegen die Glasgartenbau- und Samenindustrie mit Hingabe, wenn auch zugleich mit einem Augenzwinkern. Nur dort, wo die Holländer keinen Zutritt gehabt haben, wie hinter dem eisernen Vorhang, haben Sorten überlebt. Zum Beispiel haben sie nach der Wende in Ungarn, dem Paprikaland schlechthin, innerhalb von ein paar Jahren alles Wertvolle an alten Paprikarassen wegradiert. Ich sage dann, die niederländische Tomateninvasion in Rumänien hat allerdings schon vor der Wende angefangen, könnte man hinzufügen. Das ist ja sehr interessant, dass die Niederländer im Kommunismus in Rumänien niederländische Gewächshäuser und Samen und alles Mögliche dorthin transportiert haben. Und so sind die Tomaten dann angebaut, die, sagen die Rumänen, dann zum Glück für den Export waren, für die Russen. Die haben sich selber nicht gegessen. In den letzten 100 Jahren sind 80% der Kulturpflanzen verloren gegangen. Nicht nur Tomaten, sagt Stekovic. Ja, das bisher, denn ich muss nicht so viel lesen. Vielleicht soll ich noch was zu dem Wahnsinn der europäischen...
Ja, Markt? Das wollte ich Sie gerade fragen. Die Tomate steht ja als Passprototo. Ist Teil für das Ganze. Sie sagen es ja auch ein bisschen für diesen Handel, den Wahnsinn des Handels in der EU, wenn Sie uns da vielleicht noch etwas sagen und dann steigen wir vielleicht ein in die Diskussion, schlage ich vor.
Ja gut, was sehr interessant ist, und das wissen auch viele Niederländer nicht, die wissen überhaupt wenig von Tomaten. Die Niederlande sind Weltexportmeister frische Tomaten, zusammen mit Mexiko. Eine Jahr in Mexiko, andere Land Niederlande. Wie ist das möglich? Es werden in den Niederlanden zwar viel Tomaten angebaut, aber es ist nur 5% der europäischen Tomatenanbau. Und nicht mal weltweit. Um die Frage dann ein bisschen zu beantworten, das sagt viel über den Wahnsinn des europäischen Markts, denn die Tomate ist zu gleicher Zeit das meist importierten in die Niederlande importierte Gemüse. Es geht um Handel. Ein Drittel der Tomaten, die Niederlande exportiert, frische Tomaten, werden zunächst importiert. Und es ist möglich, dass eine Tomate aus Spanien in die Niederlande kommt und dann nach Rumänien weiterfährt. Und das sind oft ziemlich identische Tomaten, die kross und quer über das ganze europäische Kontinent fahren. Zwei Drittel der Tomaten in Europa werden in Spanien und Italien angebaut, aber die sind größtenteils ist das oder teilweise sind das Feldtomaten, die nicht schön aussehen müssen, die werden sofort verarbeitet. Und das sind auch diese Feldtomaten, das sind diese Plantagen, wo mafiöse Strukturen herrschen. Und gerade hat in der Berlinale im Filmfestival hat Markus Imhof, Schweizer Filmer, einen Film gezeigt, wo er auch auf diese Tomatenplantagen in Apulien ist. Und die Europäische Union weiß das seit ewig. Und es ändert sich nichts. Die Flüchtlinge, die kommen mit Mühe übers Mittelmeer und verschwinden dann illegal, um etwas versuchen zu verdienen in diesen Tomatenplantagen. Gut, frische Tomaten aus Italien werden nicht so viel exportiert, die werden meist dort gegessen und die sind auch nicht alle so transportfähig. Die Niederlande exportieren mehr Tomaten nach Italien, frische, als andersrum. Das ist schon, alle denken immer an Italien bei Tomaten. Aus Spanien kommen zwar sehr viel frische Tomaten in den Norden, Sie kennen sie wahrscheinlich alle. Und, aber wie nun kann Niederlande dann noch überhaupt mit diesen 5% der europäischen Tomatenanbau, zwar ein bisschen mehr, wenn man nur frische nimmt, Weltexportmeister sind? Na, weil das um Geld geht, es geht nicht um Mengen und niederländische Tomate ist nun ein bisschen mehr wert als ein mexikanische oder spanische pro Stück. Und auch weil wir sie selber nicht so viel essen. Also 90% wird exportiert. Etwa die Hälfte, fast die Hälfte geht nach Deutschland, dann England und dann andere Staaten. Und es ist alles also Handel und daran wird sehr viel verdient. Interessant ist nur zu Vergleich, dass die Niederlande sind auch Weltexportmeister Grapefruits. In den Niederlanden wachsen gar keine Grapefruits. Ne? Dann kann man sehen, dass die werden alle importiert und fast alle wieder weiter exportiert. Und so sind wir über Jahrhunderte reich geworden.
Vielleicht, wenn Sie noch einen Satz dazu sagen, wie denn das mit den Subventionen ausschaut. Das ist ja auch nicht uninteressant, oder?
Ja, das ist eine komplexe Geschichte. Es gibt Landwirtschaftssubventionen, aber das bringt den niederländischen Tomatenzüchtern nichts. Na, das ist sehr intensiv, das ist auf wenig Raum und Hektare-Subsidien würden da nichts bringen. Also die haben eine spezielle Regelung mit der EU und die hat in 20 Jahren viele Milliarden gebracht. Und das heißt dann Technologie, Innovation, Werbungskampagne und da wird dieser Tomatenexport eigentlich mit subventioniert. Eher eine indirekte Subvention und die kennen nur die wenigsten. Na? Wir kennen alle die Landwirtschaftssubventionen, aber zum Beispiel in Rumänien ist es richtig noch ein Bauer, der Tomaten neben viele andere Gemüse anbaut und nur auf sehr winzigen Hektaren und also die bekommen dann sehr, sehr wenig Landwirtschaftshektare-Subventionen und die Niederländer profitieren ziemlich viel davon. Ich wollte noch eine Bemerkung machen, die dann vielleicht auch ein Ansatz ist zu der Diskussion. Viele meinen, dass es, ich habe von den absurden Transporten in Europa gesprochen, aber die sind, wenn man von Nachhaltigkeit spricht, von CO2-Ausstößen, sind sie viel weniger schädlich als der Anbau der Tomaten im geheizten Gewächshäusern. Das ist in den Niederlanden so, das ist in Deutschland so, nur in den Niederlanden viel mehr. Und in Österreich ist es auch nicht anders. Hier redet man so gerne von Freilandtomaten, aber in Österreich wird etwa auf 180 Hektar Tomate in Glas, geheizten Glasgewächshäusern und auch in Folienhäusern. Stekovic, hat ungeheizten Tomaten nur in der Saison und die sind dann auch nicht so kommerziell interessant. Na, die kann er nicht transportieren durch Europa. Aber an sich ist dieser geheizte Tomatenanbau, das ist der größte Nachhaltigkeitskatastrophe und nicht die Transporte. Solange die Transporte sehr massiv sind, also ganz viele Tomaten auf einem, geht das eigentlich noch? Die großen CO2-Ausstöße werden verursacht von allem Gas und anderen fossilen Energien, die in den Gewächshäusern verbraucht werden. Und das ist in Österreich nicht anders. Also 180 Hektar in Österreich, in Holland 1700, 1800 und nur 8 Hektare Freilandtomate erwerbsmäßig in Österreich. Also ihr redet immer von eure Freilandtomate und ja, für Eigengebrauch klar, aber erwerbsmäßig gibt es sie kaum, aber man liest es immer wieder. Ah, jetzt kommen wieder die Freilandtomaten, toll.
Im April, ne? Im April.
Im April.
Im April, ja.
Also, und wenn man im Winter Tomaten kauft, dann ist es noch schlimmer, wenn man jetzt holländische Tomaten kauft. Die gibt es, dann sind sie auch noch belichtet. Das kostet noch mal mehr Energie. Und eigentlich sind die spanischen Tomaten in dem Sinne die nachhaltigeren Tomaten, weil die werden kaum geheizt. Da gibt es schon den Transport, aber der ist weniger schlimm, wie gesagt. Und wenn Sie meinen, dass Sie Gutes tun, indem Sie mit dem Wagen zum Bioladen fahren, um Tomaten zu kaufen, dann, wenn man so transportiert, ja, dann ist das wirklich sehr unnachhaltig. Ne? Sie können besser mit dem Fahrrad zum Supermarkt beliebige Tomaten kaufen, als mit dem Wagen zum ja, ich sehe Sie schon gucken, oh je, oh je.
Okay, lassen wir es mal mit diesen Diskussionsansätzen. Es sind eine ganze Menge, es gibt noch viele mehr, die Sie dann auch im Buch ja nachlesen können, aber ich glaube, für die Diskussion reicht es einmal. Ich bitte Sie jetzt mit einem Zeichen mit der Hand oder so zu sagen, wer denn eine Frage hätte. Hier gibt es schon einen und es gibt auch, glaube ich, einen bezaubernden Assistent, der dann mit dem Mikrofon geht. Wo ist er denn? Da ist er, richtig. Aber wir werden einmal improvisieren. Bitte um Ihre Frage. Ich weiß nicht, ob es eingeschaltet ist, müssen schauen. Es ist nämlich so, dass wir die Dinge aufzeichnen. Unser Techniker ist passt.
Ja, ja.
Wunderbar, danke. Ja, wir zeichnen das auf für unsere Webseite, da können Sie dann dieses Gespräch nachhören oder weiterempfehlen. Und darum bitte sich sklavisch ans Mikrofon zu halten, wenn Sie teilnehmen möchten. Bitte Ihre Frage.
Okay, Sie haben angefangen mit den Samen. Sie haben erwähnt, dass in Holland ja nur die Samen weiterentwickelt werden. Ja. Im nächsten Satz haben Sie erzählt von Stekovic, der anprangert, dass nur nach Menge, nur nach Haltbarkeit und nur nach Transportfähigkeit Kriterien heute Samen produziert werden. In dem Sinne ist aber die Samenproduktion in Holland doch sehr skeptisch zu betrachten.
Naja, es geht um, sage ich mal so als Holländerin, um das Ergebnis. Ne? Man kann sehr gut technologisch, aber klassisch, das heißt nicht genetisch verändert, bessere Tomaten entwickeln, die das macht man auch in den letzten 10 Jahren, nicht nur in Holland natürlich, die mehr Geschmack haben und auch mehr Ertrag haben, das ohnehin natürlich, und besser haltbar sein und so weiter. In dem Sinne ist das überhaupt nicht schlecht oder schädlich. Man entwickelt, man nimmt auch Urtomaten aus Italien und kreuze sie dann mit neuen Tomatenrassen und so weiter, um da was Spannendes herauszufinden. Es wird ein großer Gegensatz immer formuliert zwischen technologische Tomaten und die samenfeste Rassen, die Urrassen. Aber es ist nicht so eine Schwarz-Weiß-Geschichte. Eigentlich sind übrigens fast alle Tomaten, auch Biotomaten, die man kauft, sogar für den eigenen Anbau kaufen kann in Päckchen, die F1-Tomaten, das sind alle diese hybride Tomaten. Das sind, um es sehr einfach zusammenzufassen, Inzuchtlinien. Na, war ganz viel entwickelt, bis sie eine bestimmte Qualität haben. Geschmack ist Geschmackssache. Ich denke, es gibt immer von 30 Sorten vielleicht zwei, die gefallen. Aber auch die Biotomaten sind auch Hybridtomaten, denn auch Biobauern, das ist auch in eine Industrie, die möchten auch einen großen Ertrag haben. Und das im Gegensatz zu den samenfesten Tomaten. Es ist natürlich wunderbar, dass es sie gibt. Sie sind auch sehr wichtig. Sie sind auch wichtig, um die Hybriden weiterzuentwickeln. Man braucht immer diese samenfesten Tomaten, um damit dann wieder zu veredeln. Aber es gibt nicht so einen Widerspruch. Wenn man das ganze Jahr Tomaten essen möchte, die müssen transportiert werden, dann kann man mit Stekovic-Tomaten wenig anfangen. Das ist nun das Problem.
Okay, danke. Ich glaube, das... Bitte.
Eine Frage, Sie haben sich fast ein bisschen lustig gemacht so über die holländischen Züchter, also dass die Tomate ja nicht aus Holland stammt, obwohl die jetzt irgendwie so mit Holland ein bisschen synonymisiert wird. Das ist ja ein bisschen eine Grundsatzgeschichte, dass ja eigentlich keine unserer Kulturpflanzen aus Mitteleuropa stammt. Also das ist ja keine besondere holländische Geschichte, sondern das ist einfach Tatsache, nicht, dass eigentlich alle unsere Kulturpflanzen, die wir hier essen, konsumieren, dass die im Zuge der Völkerwanderung irgendwann mal zu uns gekommen sind und dann eben weitergezüchtet, weiter bearbeitet worden sind. Und ich glaube, das sollte man auch einmal grundsätzlich so sehen, dass unsere Kulturpflanzen eben nicht Natur oder ursprüngliche Pflanzen sind, sondern dass die einfach hochgradig vom Menschen gemacht und weiter bearbeitet worden sind. Und zu den Hybriden, ja, das ist eben eine Hybridsorte, ist eine Verkreuzung von zwei Inzuchtlinien und die hat eben den Vorteil, dass sie extrem stabil in den Eigenschaften dann ist und das hat nicht etwas mit schlechtem Geschmack oder sonst was zu tun. Und wer mal bei Stekovic war und diese alten Sorten probiert hat, also nicht alle alten Sorten sind gut, also auch nicht im Geschmack, also da ist durchaus genug dabei, das schmeckt in Wirklichkeit noch gar nichts. Nicht? Also alt heißt nicht automatisch gut. Gut. Eine Sache noch, weil Sie ja indirekt fast ein bisschen doch dann diese Gemüseproduktion in Almeria verteidigt haben und das finde ich dann doch etwas eigentümlich, weil das ist eigentlich für mich doch das Synonym einer landwirtschaftlichen Produktion, wie sie nicht sein soll. Nicht? Das heißt ja mittlerweile unten Mar del Plastica, dort stehen 35.000 Hektar unter Folie. Damit man sich das ein bisschen leichter vorstellen kann, das ist der Bezirk Linz plus der halbe Bezirk Everding unter Plastik. Die Arbeitsbedingungen haben Sie beschrieben und Sie sagen, Sie hätten den Vorteil, dass Sie nicht heizen müssen, okay, nur Sie haben mittlerweile das Problem, dass Sie kein Wasser mehr haben und dass Sie Wasser aufbereiten müssen. Das heißt, Sie müssen das Wasser für Ihre Gemüsekulturen mittlerweile mit, wie heißt das, diese Umkehrosmose, da brauchen Sie 5 Kilowattstunden Energie pro Kubikmeter und die Energie kommt Steinkohle aus Asien. Nicht? Also das ist nicht unbedingt ein sehr gutes Beispiel für Nachhaltigkeit. Und im Bereich der beheizten Gewächshäuser, ich glaube, Sie reflektieren ein bisschen auf diese Fiebel-Studie von vor 10 Jahren. Da hat sich natürlich mittlerweile schon technologisch etwas getan. Es wird heute auch bei uns sehr viel Abwärme genutzt. Ich bin Oberösterreicher, ich bin Abteilungsleiter in der Landwirtschaftskammer Oberösterreich für Pflanzenbau.
Also ich müsste
diese Produktion an und für sich gar nicht unbedingt verteidigen, weil ich habe sie gar nicht in Oberösterreich. Nicht so gesehen könnte es mir wurscht sein. Aber ich denke, dass auch diese diese Produktion heute schon, es ist die Technologie ist hier nicht stehen geblieben. Also das hat man auch im Bereich der Energienutzung, Kraft-Wärme-Kupplung und so weiter, ist hier schon etwas weitergegangen.
Okay.
Und vielleicht eines noch, nicht? Man sollte wirklich die Illusion nicht hegen, das ist Hightech-Produktion. Nicht?
Wir wollen Co-Referate ein bisschen vermeiden, sondern vielleicht mit akzentuierten Fragen hier die Diskussion vorantreiben. Aber bitte, es war jetzt sehr viel.
Ja, es ist sehr wichtig, was Sie gesagt haben. Ich habe das jetzt noch nicht erzählt, aber ich beschreibe ausführlich die Tomatenproduktion in Spanien, speziell die in den Gewächshäusern, den Foliegewächshäusern. Ich habe, wenn wir vorher von Nachhaltigkeit und Transport gesprochen haben, ging es nur darum, Vorteil der spanischen Tomaten, dass sie nicht geheizt wurden. Aber das Wasserproblem, ich beschreibe das ausführlich, das ist natürlich auch eine Nachhaltigkeitskatastrophe. Und mehr noch, all diese Folien, das ist kein Glas, die werden jedes Jahr ins Meer geworfen, um nochmal ein Aspekt zu nennen. Also und in dem Hinsicht, in der Hinsicht haben Sie völlig recht, wird auch alles angedeutet. Es ist nie schwarz-weiß. Wenn man was Positives über eine bestimmte Anbauweise sagt, kann man auch sofort was Negatives hinzusagen.
Und aber Sie haben auch ein Beispiel in Ihrem Buch, zum Beispiel gesagt haben, Nachhaltigkeit und Nutzung von Abwärme etc. Bad Blumau, oder?
In?
Bad Blumau.
Ja, das ist sehr interessant. In Bad Blumau ist ein ganz großes Gewächshaus, eine Gewächshausanlage gebaut worden, die auf wie heißt das? Thermalwasser aus dem Thermalbad funktioniert. Eigentlich ein riesiges Gewächshaus, sehr nachhaltig und sehr effizient. Und eben gegen dieses Gewächshaus hat es wahnsinnig viel Proteste gegeben, weil Tourismus, da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Interessen und auch weil Kleinbauer dann protestiert haben, denn diese Gewächshäuser, es sind teilweise Biotomaten und teilweise konventionelle, die können dann halb Österreich quasi bedienen. Für die Umwelt wäre das eigentlich sehr, sehr gut. Aber da gibt es natürlich wieder andere Widersprüche. Da ist sehr gegen diese Bad Blumau Gewächsanlage protestiert und ist jetzt eine zweite Anlage, die vielleicht schon fertig ist. Vielleicht weiß einer von Ihnen das besser. Aber wenn man eigentlich das, man könnte, die Tomate ist tatsächlich natürlich kein europäisches Ding, ne? Es ist, die Holländer haben damit mal angefangen, weil die vorher, auch schon komisch, Trauben angebaut haben und dann kamen die Trauben aus Südeuropa, auch schon vor dem Krieg, aber speziell nach dem Zweiten Weltkrieg und dann haben sie was anderes sich ausgedacht und das sind dann die Tomaten geworden und natürlich ist das ein Fremdkörper, nicht nur in den Niederlanden und da muss man alles mögliche Technologische sich ausdenken und was man zurzeit ziemlich viel macht, Bad Blumau, naja, die Österreicher haben dann das Glück mit ihren Thermalwasser. Ne? Man kann dann heißes Wasser nehmen und ist eigentlich von der Natur geschenkt worden und kann es wieder recyceln. Und in den Niederlanden experimentiert man jetzt mit Erdwärme. Und das ist alles noch sehr teuer und auch da muss man Kilometer tief bohren und das, man erwartet davon dann eine nachhaltige Weise von Tomatenanbau. Die Gewächshäuser in den Niederlanden benutzen mit Gas nicht nur Tomaten, sondern auch Blumen und Pflanzen, Zierpflanzen und anderes Gemüse. Etwa ein Neuntel des ganzen Energieverbrauchs in den Niederlanden. Also eigentlich ist das kaum zu fassen, aber ihr alle kauft diese Zierpflanzen, Blumen, Tomaten. Also ich sage immer in Deutschland ein bisschen gemein, ihr hinterlässt euch euren deutschen oder österreichischen Fußabdruck in unseren Gewächshäusern, indem er diese Produkte kauft.
Wobei man natürlich eins anmerken muss, ja, die Tomate ist kein autochthones österreichisches Gemüse, Paradeiser aber sehr wohl natürlich. Ne? Also,
wieso ist es eigentlich die Tomate und der Paradeiser?
Ich kenne auch die Paradeiser, oder?
Mir zwar.
Der Paradeiser? Die Butter, der Butter, das werden wir nie auflösen können. Aber wo ist denn das Mikrofon, bitte? So, Sie sind dran, bitte sehr.
Ja, ich hätte dann noch eine Frage zur Nachhaltigkeit der spanischen Tomaten in puncto Pflanzenschutz. Ich meine, Pflanzenschutz ist ja Ländersache. Und wenn man sich die Liste anschaut an Pflanzenschutzmitteln, die in Spanien zugelassen sind, dann ist das ein ganzes Buch. In Holland reden wir von circa 3 Seiten und in Österreich und in Bayern ist das so eine Spalte an Pflanzenschutzmitteln, die noch zugelassen sind. Und der biologische Pflanzenschutz funktioniert halt auch nur in modernen Gewächshäusern und nicht in Folienhäusern, wie es in Spanien ist. Und ich denke, das ist eigentlich auch eine ganz große Sache, die eigentlich hier immer vergessen wird. Und wenn man irgendwo Rückstände findet in Frischgemüse, dann ist das meistens irgendwo Nordafrika, Spanien, Italien. Ich habe selten wo gelesen, dass in holländischen Produkten was gefunden wurde. Geschweige denn in deutschen oder österreichischen.
Ja, das ist ein sehr komplexes Problem. Ich weiß noch, dass die Niederländer haben damals... plötzlich kamen die spanischen Sonntomaten, Natur, und dann waren die niederländischen Wassertomaten erstmal weg vom Markt. Und dann gab es einen Riesenskandal mit Gift auf den spanischen Tomaten. Da waren die Holländer richtig froh. Aber es ist mittlerweile so, dass auch in Spanien eigentlich das Adagium herrscht, Bio, wo es kann, also mit Nutztieren, Tierchen, und Spritzen, wo es sein soll, weil die Spanier natürlich auch um ihr Imago Image.
Es geht gar nicht bei diesen Dimensionen und bei diesen unterschiedlichen Kulturen, es funktioniert dort der biologische Pflanzenschutz nicht.
Nein, es ist immer eine Mischung. Ne? Das ist aber in Spanien nicht grundsätzlich mehr anders als in den Niederlanden. Die niederländischen Züchter, die sind nur sehr schlau. Die wissen genau, wie viel Rückstände man wirklich unter dem europäischen Gesetze, sag mal so, es gibt alle möglichen Regelungen. Ich habe...
Also es geht um die Frage, in Spanien sind verschiedene Spritzmittel noch zugelassen und hier bei uns in Österreich nicht mehr. Stimmt das noch?
So genau über Österreich kann ich das nicht sagen. Aber was schon das Allerwichtigste ist, dass es um... was am wenigsten untersucht ist, ist, das wissen Sie bestimmt auch, ist eine Kombination von Rückständen. Na? Ein bisschen von das, ein bisschen von das. Und, aber im Allgemeinen werden die Exporttomaten, sag mal so, sehr gut kontrolliert. Es wird zwar gespritzt, viel weniger als früher. Bei Blumen ist das was anderes. Auf Blumen wird wahnsinnig viel gespritzt. Es geht um die Rückstände an sich. Sie haben recht, gibt es da bei Exporttomaten eigentlich wenig Probleme. Vielleicht mehr, wie Sie sagen, auch manchmal bei Tomaten aus der Türkei oder Marokko. Aber sogar lernen die auch dazu und es sind Exporttomaten, werden richtig kontrolliert. Das große Problem ist, dass wir alle denken, wenn man in Spanien oder in Griechenland in Urlaub ist und man ist beim Sonnenuntergang ist man im Hafen und dann isst man eine lokale Tomate. Na, die schmeckt ja toll mit Olivenöl und Schafskäse. Nun sind diese lokale Tomaten eigentlich am wenigsten kontrolliert und Gift schmeckt man auch nicht. und so ein Kleinbauer, der kennt sich oft auch nicht so aus chemisch, und da spricht man viel lieber ein bisschen mehr als weniger. Also eigentlich ist es andersrum, als wie viele von uns denken. Die riesigen Exporttomaten sind an sich besser kontrolliert und da passiert wenig. Aber so ein toller lokaler Tomate, da muss man wirklich aufpassen, was man isst. Das weiß man dann nicht.
Okay, danke, bitte sehr.
Ja, eine Frage. Im Jänner oder Februar wurde im österreichischen Fernsehen ein Film gezeigt über Tomatenproduktion in China, Kalifornien, und ein Großteil oder ein Teil dieser Produktion wird importiert nach Italien und dann als italienische Tomatenpasta weiter vertrieben. Das heißt, man ist sich eigentlich da gar nicht mehr sicher, was man da tatsächlich da in der Tube oder im Teller sonst hat. Ist das irgendwo in Ihre Überlegungen eingeflossen?
Das sind Dosentomaten, ne? Konzentrat. Die brauchen keine Herkunftsandeutung. Also wenn da sehr groß Italien draufsteht zum Beispiel, darf man, weil die dort verpackt oder als Konzentrat, aber die meisten, deswegen sind sie auch so billig, dieser Tomatenmarkt zum Beispiel, das ist ja Wahnsinn, die kauft man für 10 Euro Cent. Die meisten Tomaten davon kommen aus China, vielleicht auch aus Kalifornien. Das muss man nicht angeben. Also eigentlich ist es so, dass bei Frischgemüse Herkunftsbezeichnung.
Da wird die Wertschöpfung natürlich mehr, beträgt mehr als 50%, und damit ändert sich auch der Ursprungsort. Ne? Das ist bei uns auch. Der Tiroler Speck kommt ja auch aus den Niederlanden.
Ja, wie mit Schweine so hin und her, das ist auch so eine Geschichte. Aber das Komische ist, dass zum Beispiel Kartoffeln und Bananen, das sind auch frische Gemüse, die brauchen keine Herkunftsbezeichnung. Ich weiß auch nicht, ich habe nicht herausgefunden, wieso das so, wieso Tomaten ja frische und Kartoffeln nicht. Und alles, was verpackt ist, kann man überhaupt vergessen. Da darf man alles drauf schreiben, wenn da nur eine Handlung in einer Stadt gemacht ist. Aber an sich, wenn eine Tomate Deutschland draufstehen hat, soll diese Tomate in Deutschland schon angebaut sein. Na, ob man das nun eine deutsche Tomate nennen kann, ist eine andere Sache. Aber man lässt sich schnell verehren, denn weil regionale Tomaten und nationale Tomaten so gefragt sind, steht oft ziemlich groß Handelspartner oder Umpackungsregio drauf, und dann sehr klein auf der Hinterseite, dass diese Tomaten aus den Niederlanden zum Beispiel kommen. Man muss wirklich aufpassen. Ich habe auch am Ende jedes Kapitels eine kleine Marktforschung gemacht, dass ich immer zum bestimmten Thema in Supermärkten, in Läden und auf Wochenmärkten geguckt habe, wie das geht. Regionalwaren, Geschummel mit Herkunftsländern, Preise ich habe sehr lange gebraucht, bis ich selber ein bisschen durchgeblickt habe. Na, man lässt sich der Verbraucher kann nichts dafür. Es ist total unübersichtlich. Aber wenigstens muss das Herkunftsland von frischen Tomaten irgendwo darauf stehen.
Okay, danke. Bitte.
Ja, vielleicht zum Pflanzenschutz. Die Situation ist so, Pflanzenschutzwirkstoffe werden EU-weit zugelassen. Hier gibt es eine EU-Zulassung für Wirkstoffe. Und die Länderkompetenz des jeweiligen Mitgliedslandes ist, das einzelne Mittel dann daraus zuzulassen.
Das heißt, ich beschreibe das auch.
Es gibt ja durchaus Unterschiede. Es kann eben sein, dass bestimmte Pflanzenschutzmittel in Spanien, wie es der Herr zuerst beschrieben hat, möglich sind, die es bei uns gar nicht gibt. Nur so salopp ist es natürlich nicht, dass man sagt, naja, man macht das so, dass man dann, man wendet das so an, dass man dann unter den Grenzwerten bleibt. Das funktioniert sicher nicht. Also die Grenzwerte sind schon so tief und die Analytik ist so genau, das findet man jedenfalls. Also wenn man hier jetzt wirklich schummelt, die Chance aufzufliegen, ist relativ sehr groß. Nicht? Und da soll man ganz offen dazu sagen, nicht der Vorteil dieser Gewächshausproduktion ist, dass ich hier kontrollierte Atmosphäre, kontrollierte Bedingungen habe und in Wirklichkeit in diesen Gewächshäusern eben faktisch kaum Pflanzenschutzmitteleinsatz stattfindet, nicht? Weil man es eigentlich aufgrund der Steuerungsmöglichkeit des Klimas nicht braucht.
Wir sind uns aber einig, dass es wahrscheinlich gescheiter ist, die Tomaten dort anzupflanzen, wo es eine Sonne gibt, ne? Und nicht am Polarkreis. Ne?
Naja, und natürlich, dass das ganze Thema erledigt sich dann, wenn wir zur Saisonalität zurückkommen. Nicht? Wenn man natürlich Ganzjahrestomaten will, dann zahlt man den Preis dafür, nicht? Das ist klar.
Auch mit den ökologischen Belastungen. Ne? Klar, ja.
Ich habe Ihr Buch angefangen zu lesen, bin ich ganz fertig geworden. Haben Sie eine absolute Zahl drinnen stehen, wie viel Tonnen CO2 also auf die Tonne Tomate ungefähr produziert wird, um das auch in Relation zu setzen zu anderen Dingen, wie etwa Fleischkonsum? Weil irgendwie, ich glaube, dass natürlich ist das in gewisser Weise eine Nachhaltigkeitskatastrophe, wie es in den Nachrichten gestanden ist, aber im Vergleich zu anderen Dingen, wenn man das Wärmeproblem, und ich glaube schon, dass da gewisse Sachen sie mit der Kraft-Wärme-Kupplung, wie wir besprochen haben, sich zum Positiven verändern, dass dann eigentlich die Tomate ja eigentlich besser ist als viele andere Dinge, die wir heutzutage konsumieren.
Naja, über diese Kraft-Wärme-Kupplungen, na, das ist eigentlich eine kleine Kraftzentrale innerhalb vom Gewächshaus. Die gehen auch auf fossile Energien. Das ist keine nachhaltige Produktion. Vielleicht ein bisschen nachhaltiger als früher. Ich war am Niederrhein und da wirbt RWE, die große Energieproduzent, die wirbt sehr gerne mit grüne Energie und dies und das und die liefern Restwärme in eine Tomatenanlage und da sagt, naja, Restwärme ist schon ein bisschen günstiger, na, wird wenigstens noch etwas benutzt, aber RWE macht dort Tagebau auf so ein riesen da kann man nicht mehr sagen, dass diese Tomaten mit Restwärme aus dem Tagebau, dass das dann nachhaltiger Tomaten sind. Na? Da wird viel getrickst. Es hat gerade ist ein Buch präsentiert wurde, Die grüne Lüge, wo es um dieses Greenwashing von großen Energie- und anderen Betrieben geht. Ich schreibe nicht über dieses Buch, aber über RWE. Man muss da sehr vorsichtig sein. Wenn man es zu Fleischproduktion vergleicht, das habe ich so nicht gemacht. Das würde ich auch nicht vergleichen wollen. Was ist schlimmer? Was kostet mehr? Was kostet der Natur mehr? Ich konstatiere nur, dass Tomaten, schon viel verbrauchen von der Natur.
Okay. Ich hätte jetzt eine Frage, einmal zum Genuss der Tomate. Erstens kenne ich Menschen, die schneiden den grünen Kern heraus, weil der sollte giftig sein, beziehungsweise der Anwuchs. Das Zweite, man nimmt Tomaten, die grün sind und lässt sie dann rot reifen, weil als grüne sollte man sie nicht essen, weil sie schädlich sind. Was hat es mit dem auf sich?
Das Grün, das sind eigentlich die Krönchen und Stielchen, die giftig sein. Nicht eine grüne Tomate. Es gibt sogar grün gezüchtete Tomate. Wenn man zufällig ein bisschen Stielansatz von der Tomate mit isst, das ist wirklich nicht so schlimm. Übrigens war diese Tomaten werden heute und seit Jahren an der Rispe verkauft. Na? Und das war der neue Siegestriumph der niederländischen Tomaten. Die haben nämlich den Trick entdeckt, dass wenn man eine Tomate an der Rispe verkauft, die riechen dann. Denn Tomaten selber riechen nicht. Die Rispen, die riechen. Und so hat dann der neue Triumph der niederländischen Tomate angefangen. Haben die Leute gesagt, wie bei Oma, riecht das toll. Und bis jetzt werden immer noch diese Tomate an der Rispe verkauft, obwohl sie werden auch nicht sie werden zwar ein bisschen röter, aber das wären auch Tomaten ohne Rispen. Aber sobald man die Tomate abschneidet von der Pflanze, wird sie nicht mehr besser. Egal, ob man sie an der Rispe bewahrt, aufbewahrt oder nicht. Die Rispe ist an sich, soll man sie nicht essen, aber sie riecht wenigstens schön.
Wenn die Blumenvase stellen, ne?
Die Blumen?
Ja, die Rispe. Rispe kann man in die Blumenvase stellen, riecht's gut in der Wohnung.
Dann riecht's gut in der Wohnung, genau. Das also ist wenigstens besser, als sie im Kühlschrank aufzubewahren. Das ist die größte Katastrophe. Es gibt noch immer viele Leute, die ihre Tomaten im Kühlschrank aufbewahren. Das, dann geht sie kaputt, kommt auch niemals mehr gut.
Gut. Weitere Fragen, bitte? Bitte, in der ersten Reihe.
Und zwar haben Sie, seit Sie das Buch geschrieben haben, selbst Tomaten gegessen und wenn ja, welche?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich versuche im Buch nicht zu moralisieren, aber zu beschreiben. Und ich sage auch immer, mein Geschmack ist genauso subjektiv wie den Geschmack aller anderen. Ich würde mich auch verführen lassen beim Sonnenuntergang im schönen griechischen Hafenstadt. Nur weiß ich jetzt, wie Vorsicht man da. Naja, Vorsicht, es geht alles wirklich nicht um tödliche. Das Interessante ist, dass die Tomate immer süßer wird. So wird sie produziert und so wird sie auch vermarktet. Und ich habe dann immer skeptisch gesagt, für mich muss eine Tomate nicht so süß sein. Ich mag eher die die man schön schneiden kann. Aber alles geht in die Richtung, sieht man auch bei anderes Gemüse, dass es immer süßer sein muss. Da stelle ich dann auch mal ein paar Fragezeichen im Buch, wieso das eigentlich sein soll. Und im Winter esse ich keine frischen Tomaten. Das habe ich dann wirklich, damit habe ich aufgehört, weil das muss nicht sein.
Was war denn zuerst die Wintertomate durch den Handel oder der Wunsch der Leute nach einer Tomate im Winter? Genauso könnte man das mit der Erdbeere durchspielen. Glauben Sie, ist das ein Industrieprojekt gewesen, zu sagen, naja, hier schaffen wir einen Markt, hier schaffen wir Bedürfnisse, oder gab es dieses Bedürfnis? Vielleicht nach Vitaminen, ich weiß es nicht.
Tja, das ist natürlich sehr schwer zu beantworten. Das ist eine Huhn- und Eier-Sache. Natürlich haben speziell die niederländischen Produzenten gemerkt, dass wenn die auch im Winter schön aussehende Tomaten, die manchmal auch noch schmecken, verkaufen, anbieten, dass die auch gekauft werden. Natürlich hat man auch Marktforschung gemacht und nun ist es so, dass es wird so wenig Gemüse gegessen und die meisten Leute, die meinen schon, dass sie etwas Gesundes machen, wenn die einen Salat mit Tomaten
oder Pommes frites,
ne? Pommes frites mit Tomaten?
Ja, Pommes frites. Es gab eine Untersuchung in Amerika, ich glaube Jamie Oliver hat das einmal durchgeführt, dass die Schüler an den Schulen geglaubt haben, sie essen Gemüse, wenn sie Pommes frites essen.
Ach ja, ja, Kartoffeln, ja. Jetzt verstehe ich. Ja, naja, natürlich spielt man darauf ein. Wir leben in einer Salatkultur. Die meisten Leute machen es nicht. Ich koche noch immer Gemüse oder kochen auch nicht. Ich wokke sie oder backe oder weiß ich was. Aber ich kenne sehr viele Leute, auch in meiner eigenen Umgebung, die kaum noch Gemüse kochen. Man nimmt einen Salat und natürlich dann im Winter auch mit Tomaten. Nun ist es leider so, dass die Tomate für 95% aus Wasser besteht und alle Ansprüche auf Gesundes oder Heilsames und so. Ja, ich habe da ganz lustige Beispiele, aber Sie können es vergessen. Eine Tomate heilt nicht. Und wenn es um Vitamine geht, gibt es wirklich besseres Gemüse. Also es ist auch eine Art...
Bio-Viagra war einmal so ein Thema auch. Ne?
Bio-Viagra?
Bio-Viagra, ja, die kleinen Tomaten haben so viel Heilkraft, ne, dass sie auch die sexuelle Energie stärken.
Tomaten, ja, Stekovic macht auch noch Witze darüber, über die erotisierende Wirkung der Tomaten. Und dann sagt er, ja, da muss man Kilos essen und am besten fürs erotische Effekt soll man einander auch damit einschmieren. Noch.
Wie in Pamplona, oder wo ist das, wo man dieses Tomatenfest.
Nee, und es gab auch diese diese Lycopen-Rage, da schreibe ich auch einiges darüber. Auch mit Lycopen hat es nie eine Beziehung zu Vorbeugung für Krankheiten und Vorkrankheiten und so wissenschaftlich
bewiesen. Das ist im Hintergrund ein sekundärer Pflanzenwirkstoff, oder? Das Lycopen oder ein Farbstoff?
Ja, das ist das, genau, das ist eigentlich, was die rote Farbe besorgt. Okay. Aber da wird viel mit geworben. Also alle Mythen um Gesundheit und Erotik und Tomaten und auch die Biotomaten ist nicht an sich gesünder, die ist genetisch nicht anders als andere Tomaten. Das soll auch mal gesagt sein. Natürlich, Anbauumstände können verschieden sein, aber an sich ist eine Biotomate nicht... also eine Tomate schadet nicht, ne? Man kann... besser eine Tomate essen als ein Stück Sachertorte für die Gesundheit. Aber es wird so viel Blödsinn behauptet, nicht nur von Produzenten, auch von alternativen Gesundheitswebsites und so. Mhm. Und ich fand es mal lustig, um das einmal ein bisschen aufzudecken, was da alles behauptet wird, was leider nicht stimmt.
Danke. Gleich komme ich zu Ihren Fragen. Mir würde jetzt was interessieren. Machen wir eine kleine Umfrage. Das ist ja immer interessant im Kepler-Salon. Die Leute sind sehr ehrlich. Und wenn wir jetzt mal fragen, wer hat von Ihnen innerhalb der letzten Woche zumindest eine Tomate gegessen? Hand hoch bitte. Mhm. Also es ist doch eine qualifizierte Mehrheit, würde ich sagen, bis zu einer Zweidrittelmehrheit. Und das zeigt natürlich schon, erstens, die Tomate steckt überall drin und ist bei uns an den Tischen auch im Winter angekommen, im Gegensatz zu früher, wo es einfach Kraut und Rüben hieß im Winter. Was natürlich ein bisschen langweilig ist, nicht? In einer Gegend, wo der Winter doch 4-5 Monate dauert. Naja, erkenntnisreich, bitte. Der Herr von der Landwirtschaftskammer. Ich finde das toll, dass Sie sich da einsetzen, auch für Ihre Kollegen und Gemüsebauern und so weiter.
Was mich ein bisschen wundert in der ganzen, vielleicht vorweg noch, ich glaube natürlich, dass diese Gemüsevielfalt und diese Asaisonalität ist natürlich eine Sache, die ganz stark vom Handel gekommen ist. Ne? Gehen Sie bitte heute durch eine Filiale, Sparbille, ist völlig wurscht, und gehen durch die Gemüseabteilung, streichen Sie alle Produkte, die momentan nicht regional und saisonal weg, da schaut es aus wie in Rumänien vom Ceausescu. Ne? Ja, das ist so. Ne? Und das ist dann nicht gerade das, nicht, was die Anmutung eines heutigen, durchaus verwöhnten Konsumenten für Vielfalt ist. Ein Hinweis noch, was mich immer ein bisschen wundert in der ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion, mit der habe ich sowieso ein bisschen ein Problem, ist, dass man ausgerechnet immer diese CO2-Rechnerei oder Nachhaltigkeitsrechnerei bei Lebensmitteln, also das ist ja wirklich fast ein Sport, muss man sagen, während andere Bereiche unseres täglichen Lebens außen vor sind, nicht? Was aber sehr einfach wäre. Nicht? Also nehmen wir es zum Beispiel, Sie machen zu zweit eine Flugreise nach Australien, hin und retour haben Sie 12 Tonnen CO2-Rucksack produziert. Nicht? Und über das reden wir interessanterweise nicht. Na, das ist ungefähr das, was Sie auf dem Flug an Treibstoff verheizen, mal den Faktor, den halt ein Liter Kerosin mal etwa 3 Kilogramm CO2, das ist der Rucksack, den Sie dann verursachen. Nicht? Also ich sage, Australien ist nicht gerade ums Eck, das ist schon ein bisschen weiter, aber ist nicht ganz unüblich. Also eine Pärchenreise nach Australien und Retour mit Flieger ist 12 Tonnen CO2. Ja, also nicht, ja, da können schon ein paar Kilo richtig. Tomaten essen.
Ja, ja. Aber die Frage ist immer, wie vergleicht man, nicht? Ob man jetzt Äpfel mit Birnen vergleicht oder...
Ja. Oder das ist im Vergleich haben wir sehr oft, nicht? Während man solche Dinge, die eigentlich so klar und offenkundig sind, in der Nachhaltigkeitsdebatte keine Rolle spielen.
Nicht? Naja, weil wir reden jetzt von Tomaten und Gemüse und ja, Nachhaltigkeit ja. In diesem Sektor. Nicht? Jetzt tue ich mir schwer, eine Flugreise damit zu vergleichen, dass beides einen riesigen oder einen großen CO2-Fußabdruck hinterlässt, ist klar. Aber wenn ich reise mit dem Flugzeug, nicht, dann kaufe ich dann immer so Baumäquivalente. Das befreit mein Gewissen sofort von meinem schändlichen Tun.
Also klassisches Greenwashing natürlich.
Aber die Industrie macht es auch nicht anders. Nicht? Die verkauft dann CO2-Zertifikate. Kann ich mir nicht kaufen, weil ich bin kein Industriebetrieb. Nicht?
Aber es wird natürlich sehr viel Schindluder damit getrieben,
das auch
teilweise auch schlechtes Gewissen, nicht den Leuten bewusst eingeredet. Nicht? Also der Gipfel des Unsinns zum Beispiel ist die Wasserverbrauchsrechnung der Milchproduktion. Also abenteuerlicher geht's nicht, nicht? Weil da behaupten ja ernsthaft solche Nachhaltigkeitsrechner, das ist eine neue Industrie, nicht? Also diese Nachhaltigkeitszertifizierer, dass die Produktion von einem Liter Milch 600 Liter Wasserverbrauch verursacht.
Das sind zwei Dinge dazu ihre sagen, denn das geht mir, das kann ich nicht so mehr verfolgen.
Ja, bitte.
Ein paar ganz konkrete Sachen. Das Schlimmste ist Tomaten, die geflogen werden. Es war eigentlich aus der Welt, na? Sie werden oft mit Booten und aber jetzt ist wieder ein neuer, das hat mit der Globalisierung zu tun, dass zum Beispiel türkische Tomaten geflogen werden auf Europa oder niederländische Paprikas, Experiment nach Japan. Gut, dann hat man beides. Na? Das ist eine sehr schlechte Entwicklung. Dann zum Holz. Was sehr ziemlich neu ist, ist für Sachverständige nicht, das ist das Heizen mit Holz, wovon man immer gedacht hat, das sei nachhaltiger, ein Wahnsinn CO2-Ausstoß mit sich bringt. Einmal abgesehen, dass es 30 bis 100 Jahre kostet, bis der Baum wieder neue Baum gepflanzt aufnehmen kann. Also die ganze Idee, dass man mit Holz nachhaltiger zum Beispiel im Bio-Gewächshaus Tomaten anbauen kann, so sehr relativiert werden. Biotomaten sollen nicht geheizt werden, aber es passiert. Es gibt zum Beispiel einen großen Demeter-Gewächshaus in Deutschland und die schreiben selber auf ihrer Website, wir heizen für 80%, wenn möglich, mit Holz, ansonsten mit Gas. Das ist auch keine Lösung. Also in Österreich wurde mir mal erzählt, Biotomaten werden grundsätzlich nicht geheizt. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Ich habe es, glaube ich, noch reingeschrieben, aber dann später entdeckt, dass es nicht immer so stimmt. Und dann noch zu Regional- und Saisonsgemüse. Wenn man von Saisonsgemüse im Freiland spricht, Rüben und Möhren und Kohl, alles wunderbar. Aber ich denke, bei Tomaten kann man grundsätzlich eigentlich nicht von Regionalgemüse sprechen. Wie ich gesagt habe, es ist völlig egal, wo das Gewächshaus steht. Hat auch keinen Sinn zu sagen, das ist ein Wiener Tomate. Das natürlich, es zeigt sich gut, aber es hat nichts mit Wiener Boden zum Glück eigentlich zu tun. deswegen habe ich auch die Lokaltomate aus Missverständnis ein Unterkapitel beschrieben, wie ich in Wien auf die Suche nach kleinen Tomatenanbau, alles sehr lustig, Urban Gardening, tolle Projekte, aber sie bringen keine Tomate, wenigstens nicht genug für eine Straße. Und B, möchte man doch wirklich nicht zwischen diesen Ausstößgasen und vielleicht noch versäuften Boden, zum Glück wachsen sie dann meist nicht auf Erde, aber also die Stadt als Tomatenbiotop, ich glaube nicht in dieses Ideal. Bringt auch nichts mit dieser Wohnungsnot. Wieso soll man teure Gemeindegrundboden für Tomatenanbau? Der Gewächshaus kann man überall hinstellen, auf den meist unmöglichen Stellen kann man ein Gewächshaus bauen. Also diese Idee von Gemüse in der Stadt.
Solange man, nicht, solange man nicht in Detroit wohnt, na, da gibt es jetzt wieder viele Flächen, das sind 60% der Leute weg, dann kann man wieder Tomaten hineingeben.
Ja, nee, also Salat kann zum Beispiel vertikal wechseln, na, in alte Fabriksgelände, genau, da wird auch in unseren Staaten experimentiert. Nur bei Tomaten haut das nicht so hin, das mit... Das geht nicht so. Die brauchen doch eher Sonnenlicht. Sonst wird es noch unnachhaltiger und geht es kaum.
Okay, bitte.
Ich hätte eine Frage zum Anbau der Tomaten. Man liest manchmal, dass Tomaten in Nährlösung gezogen werden. Ist das so? Wird das so gemacht? Und aus was besteht diese Nährlösung?
Ja, das wird eigentlich fast grundsätzlich überall so gemacht, nur nicht bei Biotomaten, die dann in einem Gewächshaus auf Erde wachsen sollen. Nur diese Erde ist oft auch weit her transportiert worden, die braucht auch Nahrungsstoffen, dann wird es in der Erde gemacht. Ist eigentlich nicht grundsätzlich anders, als was eine Tomate, die in eine Kokosfaser- oder Steinwollpackung wächst. Fast alles, was man kauft an Tomaten, wachsen so. Und die bekommen dann ihre Mineralien und alles, was die normal aus dem Boden, wo man es auch dann selber reinlegt, bekommen die dann über eine Art Nabelschnur zugedehnt.
Das ist Nitrat und Phosphat und diese Dünger, oder?
Ja, genau, alles Mögliche. Wasser natürlich auch. Da kann man auch eine Tomate... Ich habe darüber kein Urteil. Es ist nicht... So wird es halt gemacht. Und so kann man auch noch die Umstände verbessern oder verschlechtern. Aber man kann nicht sagen, dass ein Biotomate auf Erde, die Erde muss auch ernährt werden, kommt auch überall her, diese Stoffe, fossile Phosphate und Mineralien und so. Aber da kennen andere sich besser aus. Aber so geht es. Ich habe darüber ansonsten nicht so ein Urteil. Leute meinen dann immer, oh, wir schmecken das, na, wenn eine Tomate auf Erde wächst, aber das ist Psychologie.
Gibt es eigentlich noch so diese Samen von ganz, ganz alten Tomaten, vielleicht von jenen, die der Kolumbus übers Meer gebracht hat?
Naja, das war diese, das war vor 500 Jahren und das waren ganz kleine gelbliche Tomaten.
Okay.
Und gelbliche und hat auch Jahrhunderte gedauert, bis man sie gegessen hat. Ne? Man wusste, das sei Nachtschaden und das ist giftig. Und man hat sie jahrhundertelang als Zierpflanzen benutzt. Eigentlich erst in Italien, 18. Jahrhundert, waren noch die kleine gelbe. Und erst am Anfang des 20. Jahrhunderts hatten sie sie so gezüchtet, dass sie größer und röter geworden sind. Und aber man kreuzt heute mit Urtomaten, die man dann auch wirklich überall sucht, diese Samen. Es gibt sie noch, es gibt sie sogar in Italien. Und man versucht dann zu kreuzen und daraus wieder was Neues und Schöneres zu machen. Also in dem Sinne werden sie noch benutzt, aber sie sind ziemlich selten.
Das heißt, die Tomaten, die heute irgendwo im Schickimicki-Bobo-Gemüseladen liegen und Aztekentomaten heißen und gelb sind, sind nicht die vom Kolumbus. Das sind
die von den
Nachzüchtungen von den Holländern. Na, okay. Hey, das ist so kompliziert. Was hört man Neues?
Aber es ist möglich, dass eine Urtomate aus Italien, die da immer wild gewachsen ist, vom Samenveredler mitgenommen hat, um damit wieder eine neue Sorte zu errichten. Das gibt es.
Aha. Mal schauen. Okay, bitte.
Kann ich noch eine kleine Episode zu den Sorten gleich dazu sagen? Ich habe letztes Jahr bei Bella Flora eine Tomaten... Pflanze gekauft, die gleichzeitig welche Kartoffel in sich tragen soll, ja, weil angeblich Bäuerin sagt mir dann, dass beides Nachtschattengewächs. Ich habe das dann zu Hause in Hochbeet angebaut. Ja, die Tomaten.
Und?
Ja, die Tomaten, das waren kleine Kügelchen. Ich bin ein bisschen nicht alle rot geworden, aber von den Kartoffeln war nichts vorhanden.
Das wäre auch zu schön, oder? Paradeiser und Bramburi.
Ja, Tom Toffel und so. Ja, es gibt da mehrere Experimente. Ach, das ist schön, schön für den Verbraucher, der das auch mal ausprobieren will.
Nächstes Mal, nächstes Heuer nicht mehr.
Ja, gehen Sie so schnell aus, es kann ja, wer weiß, nicht? Vielleicht war der Druck auf die Kartoffel zu hoch, nicht? Der Kartoffeldruck, der berühmte. So, okay, bitte.
Jetzt noch mal eine Frage, weil Sie immer sagen, also es gibt keine regionalen Tomaten, also die Tomaten, die im Burgenland produziert werden, die sind eigentlich holländisch. Also ich sehe das schon komplett anders. Okay, das Saatgut kommt großteils aus Holland, vielleicht kommt auch noch die Jungpflanze aus Holland, aber alles andere, die ganze Wertschöpfung, die ganze Handarbeit, die, das ganze gärtnerische Gespür, um eine gute Tomate zu, anzubauen und zu produzieren, das ist alles in der Region und das ist alles Wissen, das auch dann weitergegeben wird. Und auch vom Geschmack her, die kurzen Transportwege und so. Also ich sehe das absolut nicht so, wie Sie das sehen.
Ich glaube, Sie haben mich nicht ganz richtig verstanden. Denn die Tomate von zum Beispiel in den kalten Foliengewächshäusern von Stekovic, die kommen nicht mal vom holländischen Samen. Das sind Ursamen, die können aus dem Burgenland oder sonst woher aus Bayern, na, die werden ausgetauscht mit der Arche Noach. Also das sind keine holländischen Samen. Und ich habe vor allem gesprochen von Tomaten, die wir kaufen im Supermarkt, auf dem Wochenmarkt, in Spezialladen. Und genau diese Tomaten, wovon Sie reden, die es auch gibt, die kann man frisch nicht kaufen. Man muss zu Stekovic hinfahren, das habe ich gemeint. Ich rede eigentlich hier die ganze Zeit von der kommerziellen Tomatenproduktion, von frischen Tomaten. Und also das ist eine ganz andere Branche, die regionale Tomaten, die man dann lokal isst. Aber die kann man nicht in Wien kaufen, diese Tomaten von Stekovic.
Und der eine Punkt ist schon und sehr interessant, der Herr spricht von der regionalen Wertschöpfung. Das ist ja auch ein Punkt.
Ja, das kann man auch so, das finde ich auch immer interessant. Ich habe mal bei Deutschen nachgefragt, habe ich gesagt, wieso habt ihr eigentlich mehr Vertrauen in einen Brandenburger Tomatenanbauer als eine holländische oder spanische? Ihr kennt ja beide nicht. Das, denke ich, ist ein bisschen ein Sentiment. Aber wenn man natürlich, wenn es um Arbeitsplätze kreieren in der Umgebung geht, das ist ein total anderes Facett, na? Wie man ein Gewerbe irgendwo in Burgenland aufbaut und dass man auch bewusst dafür wählen kann, dann dort hinzufahren, um diese Tomatenproduktion zu unterstützen. Aber da muss man schon hinfahren, denn die kommen nicht weit, diese Tomaten. Aber natürlich ist das eine ganz andere Wert, wenn man meint, was Tolles für die die Tomaten von Stekovic, die kann man dann natürlich beim Spar kaufen, aus Essig und Chutney und so, das schon.
Ja, nein, ich rede schon von den kommerziell angebauten Tomaten. Und ein Fakt ist eben auch noch, also dass wir hier speziell in Österreich, auch noch in Südbayern und in Italien, in Norditalien für den Tomatenanbau ideales Licht- und Sonnenverhältnisse haben. Ich meine, eine Tomatenpflanze, die braucht irgendwo 1200 Joule am Tag und das erreichen wir perfekt. In Spanien kann man im Sommer keine Tomate anbauen. Da ist es zu heiß.
Stimmt.
In Holland ist eher zu wenig Licht. Also warum?
Im Winter.
Nein,
Holland hat, deswegen hat man damit angefangen, weil es das beste Licht im Sommer der Welt hatte.
Also ich sehe die Regionalität hier absolut berechtigt in allen Punkten. Das ist meine Meinung, okay.
Ja, ja. Man sagt immer, das Meereslicht war der Anfang. Zunächst von den Trauben, dann von den Tomaten. Sogar der Unterschied zwischen Nordseeküste und Osten der Niederlande ist schon riesig. Ich sage nur, was was mir erzählt worden ist, ich kann das natürlich auch nicht beweisen, aber wenigstens hat man deswegen Tomaten angebaut, weil das Licht so toll war.
Es ist ja gegen den Kaltanbau. Und ich glaube, wir tun wieder Dinge vermischen. Dass wir heute Tomaten anbauen, auch bei uns im Sommer, gegen das hat ja keiner was. Das Problem ist, wenn ich es heize, nicht? Wenn ich dazu fossile Brennstoffe nehme und ich muss das Glashaus heizen. Ich glaube, das ist die Grundproblematik dieser Geschichte. Und die Rechnungen zeigen halt, wenn das in Spanien angebaut wird und mit dem LKW konzentriert, effizient zu uns gefahren wird, hier der ökologische Fußabdruck idealerweise besser ist als bei uns in einem geheizten Glashaus. Ich glaube, das können wir stehen lassen und gegen Kalttomaten aus der Region hat keiner was. Ich kaufe auch immer bei den Everdinger Bauern und ich weiß auch, dass die beim Spritzen oft einmal. Nein, aber gut, andere Geschichte. So, bitte.
keine Frage, sondern eigentlich nur ein Hinweis. Wir müssen nicht ins Burgenland fahren zum Seguitz, um Paradeiservielfalt zu genießen.
Nein.
Es gibt auch in Oberösterreich entsprechende Angebote.
Wo?
Margit Meyer-Lamm in Alhamming, www.fairleben.at, hat sich auf die Paradeiservielfalt spezialisiert.
Super.
Baut, ich glaube, 90 verschiedene Paradeisersorten an, alles bio, alles samenfest. Sie hat auch ihre eigene Samenreproduktion, hält den Samen zurück, gibt den auch gerne weiter. Also wir haben hier in Linz in Oberösterreich schon eine glückliche Situation, was die Paradeiser anbelangt.
Sind das Saisontomaten? Sie reden jetzt vom Sommertomaten. Saison, ja, na klar.
Genau.
Also das ist doch wirklich eine andere Geschichte.
Bei ihr. Es ist alles Bio, alles
Und Natur wie, pur. Wie wachsen die?
Im Gewächshaus, aber unbeheizt.
Ja, das sind diese.
Und es gibt natürlich auch die Freilandtomaten, die draußen wachsen.
Da darf auch
wachsen,
keiner mit dem Auto hinfahren.
Ja. Also. Und Margit Meyer-Lamm ist im Sommer auch am Südbahnhofmarkt vertreten, also Paradeiservielfalt garantiert.
Herzlichen Dank, damit wieder zurück ins Programm nach dieser Werbeeinschaltung. Aber tolle Sache, danke für den Hinweis. Danke für den Hinweis, das ist schon wichtig. Bitte.
Ich darf mich nochmal zu Wort melden. Es macht mich sehr traurig, wenn Sie das Wort reden der Großproduktion, die in Holland sitzt, die in Spanien sitzt, die in Italien sitzt und dort optimale Produktionskriterien produziert, muss man sagen, nicht vorfindet, sondern produziert. Da bin ich schon sehr, sehr bei unserem lokalen Tomatenproduzenten, auch wenn er, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht der Biobauer ist, aber er ist auf jeden Fall lokal und produziert in Österreich, sage ich mal, vielleicht auch saisonverlängernd, aber nicht über den Winter hinweg. Ich verstehe nicht, warum Sie dieser Großproduktion, die dann durch ganz Europa die Ware karrt, das Wort reden.
Ich befürworte die doch gar nicht.
Ist aber so rausgekommen.
Ganz im Gegenteil. Ich habe sogar von einer Nachhaltigkeitskatastrophe gesprochen. Aber ich habe gesagt, dass die erwerbsmäßigen Tomaten in Österreich nicht prinzipiell anders angebaut werden. Und wenn Sie nur von Saisontomaten sprechen, also kalt ohne geheizt, ja toll, dann sollen die Leute auch nur in der Saison Tomaten essen. Das wäre ohnehin das Beste, wenn man sie dann mit dem Fahrrad dann auch noch sich besorgt. Aber die Wirklichkeit, ich versuche die Wirklichkeit zu beschreiben, ist, dass auch in, ich habe es beschrieben, auch in Österreich ganz viele Tomaten im genauso im geheizten Gewächshaus wachsen wie niederländische Tomaten. Ich versuche es nur zu beschreiben. Und und dass im Freiland Tomaten vielleicht für eigenes Gebrauch, für den eigenen Gebrauch, aber für kommerzielle Benutzung eigentlich sich gar nicht lohnt. Denn in einem geschlossenen Gewächshaus muss man nicht so viel Schädlinge bekämpfen. Aber im Freiland eigentlich schon. Und da kriegt man auch keinen riesigen Ertrag. Und wenn man Bio anbaut, dann darf man die Schädlinge nicht mal bekämpfen. Also ich versuche versuch hier gar nichts zu promoten. Ich versuche die Widersprüche der Wirklichkeit zu zeigen.
Okay, bitte.
Ich habe eine Frage als Konsumentin. Nach dem Film über die chinesischen Tomaten in Italien ist bei mir jetzt ein großes Fragezeichen aufgetaucht, was die Konservenware anbelangt. Was kaufe ich im Supermarkt an ordentlichen, nicht mafiösen, nicht chinesischen Tomaten?
Nichts wahrscheinlich, keine Ahnung. Es muss nicht beschrieben werden. Also ich denke auch, so manchmal benutze ich auch so einen kleinen Dosen Tomatenmark, ne, für 10 Euro Cent oder 20. Denke ich, was esse ich da eigentlich?
Ich spreche eher von den geschälten Tomaten, so für Pizza Pulpa, und ja. oder die gehackten Tomaten.
Die Dosen.
Die Beschriftung ist mir bald zweifelhaft und wie Sie zuerst erwähnt haben, man weiß nicht genau, was drinnen ist. Was mache ich konkret?
Naja, was schon so ist, ist, sie werden in dem Sinne auch kontrolliert. Na, wenn sie giftig wären, wären sie nicht im Handel gewesen. Das kann ich da noch, also wenn da riesige Rückstände auf diese Dosentomaten wären, dann würden sie, sage ich mit einiges Vertrauen noch in den Kontrollinstanzen, würden wir sie wahrscheinlich nicht essen. Aber ansonsten wissen wir ja überhaupt ganz, ganz wenig über, wie in China Tomaten angebaut werden. Sicher ist, dass die Tomaten nicht aus Italien kommen, die meisten, die man in diesen Dosen, also sogar wenn die italienische Namen haben, muss man sogar dann nicht. Es gibt sie zwar, muss man sehr richtig suchen, und aber man lässt sich ziemlich schnell verarschen.
Eine meiner ersten Geschichten bei den oberösterreichischen Nachrichten war, über einen Obstgroßhändler zu schreiben, der Kiwi einfach umetikettiert hatte in seiner Fabrik. Nicht? Weil die griechischen wurden darauf verkauft, dass die, weiß ich nicht, jugoslawischen oder was das damals war. Und hat einfach andere Pickel draufgegeben auf die Früchte und hat somit die Herkunftsbezeichnung geändert. Der ist dann verurteilt worden, ja, und hat eine Strafzahlung bekommen. Aber wirklich getroffen hat ihn nur, dass ihn eine große Handelskette aus der Listung genommen hat. Der hat gesagt, bitte verurteilen Sie mich, weil ich möchte dort wieder hinliefern. Und der hat gesagt, bei mir kommst du nicht rein, solange du die Sache nicht sauber abgewickelt hast. Also, vielleicht kann eine kritische Presse hier auch ein bisschen was erreichen, aber ich bin gerade bei den Dosentomaten bin ich gerade ein bisschen skeptisch. Nicht?
Aber wir reden hier von was Legales.
Ja, ne? Das ist auch kritische Berichterstattung. Ne? Dieses Buch, kaufen Sie das, reden Sie über diese Dinge, das ist wichtig. Die Frau Hendricks ist ja Journalistin, ist Autorin und arbeitet hiermit auch an der Aufklärung. Ne? Und das ist eine tolle Sache, finde ich, dass das passiert. Fragen, Damen und Herren, noch? Sind Sie alle zufrieden? Bitte. Einmal noch, dann läuft dann nämlich die Zeit davon.
Welche Erwartung haben Sie, Statement, wenn Sie so eine Dose Tomatenmark, wie Sie immer sagen, um 10 Euro Cent kaufen? Sie erwarten ja hoffentlich nicht dann ein toll produziertes, nachhaltiges Produkt mit fairen Arbeitsbedingungen und so weiter. Also der Konsument sollte schon einmal so weit sein, auch zu sehen, was de facto nichts kostet, dass möglicherweise die Produktionsbedingungen, die dahinter stehen, vielleicht halt nicht ganz okay waren.
Ja, völlig richtig. Weil für so wenig Geld kann man nicht Großartiges erwarten. Nicht? Ich habe auch aufgehört, Wein um 3 Euro zu trinken. Er ist einfach nicht gesund. In diesem Sinne, Damen und Herren, erlaube ich mir die Überleitung. Wir sind noch an der Bar und dort können Sie ein Achterl genießen. Aber zuerst noch ganz, ganz wichtig, bleiben Sie noch kurz bei mir und bei der Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank, Frau Hendricks, fürs Hiersein.
Danke auch.
Kaufen Sie bitte oder nehmen Sie es für einen lieben Menschen mit, dieses wichtige Buch, das Buchstand von der Firma Fürstelberger, von der Buchhandlung, ist da hinten. Die Frau Hendricks ist sicher gerne bereit, die Bücher auch noch zu signieren. Ein kurzer Ausblick auf die nächsten Themen im Kepler Salon. Es geht am Montag, den 12. März, um frühkindliche Intervention. Wie weit muss oder darf der Staat gehen? Es geht um Frühförderung und zu Gast ist Martin Haller, Leiter der Abteilung für Wirtschaftspolitik am Institut für Volkswirtschaftslehre der JKU Linz. In diesem Sinne darf ich Ihnen dann auch einen schönen Abend wünschen. Eine spätabendliche Intervention sagt noch, werden Sie Freund des Kepler Salons und das Programm nehmen Sie bitte dort hinten mit, da steht alles drinnen. Herzlichen Dank fürs Dasein, einen schönen Abend, lassen Sie sich's noch gut gehen.
Danke.